Der Weg ist das Ziel. Auch erstmal einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Timo hat uns ja schon ein wenig hineingenommen, so in dieses Thema. Es ist ja quasi so, wir brauchen gar kein Ziel vor Augen, sondern wir leben einfach hier und jetzt und dann kommen wir schon irgendwie an ein Ziel. Und wenn man sich dann nochmal hinterfragt, gibt die Bibel aber uns Ziele vor, die wir nachstreben sollen, die wir erreichen sollen, dann ich denke, werden wir einige Ziele finden, die jemand haben sollte, der an Gott glaubt oder versucht so zu leben. Die Bibel sagt, wir sollen unser Leben so leben, dass Gott geehrt wird durch unser Leben. Wir sollen viel Gutes tun, das ist auch ein Ziel. Aber sie spricht auch nochmal von einem anderen Ziel. Und genauso wie Timo das sagte, wie ein Läufer irgendwann nach seinen 40 Kilometern sein Ziel erreicht, so ist das auch mit den Menschen, die an Gott glauben, dass die auch irgendwann ein Ziel erreichen. Und davon spricht die Bibel. Und ich möchte gerne einen Vers vorlesen, der bekannt ist, aber vielleicht nochmal, der das verdeutlicht. Da steht in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es bedeutet jetzt nicht, wenn jemand an Gott glaubt, dann wird er nie sterben. Dann würden wir uns umschauen und merken, das geht nicht auf. Aber es bedeutet, wenn jemand, der an Gott glaubt, stirbt, dann hat er eigentlich sein Ziel erst erreicht. Und das ist quasi das ewige Leben, wovon die Bibel hier spricht. In unserem alltäglichen Gebrauch benutzen wir vielleicht öfter das Wort Himmel, dass wir sagen, einmal werden wir im Himmel sein. Oder die Bibel spricht davon und sagt, nennt es auch Herrlichkeit. Und heute soll es auch um einen Vers gehen, in dem das Wort quasi auch Herrlichkeit mehr vorkommt. Und das ist Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist ein Ausschnitt aus diesem Vers. Aber darum soll es heute gehen. Und vielleicht sind auch heute in diesem Gottesdienst einige von uns da, die denken, diese Herrlichkeit, die habe ich auch allmählich schon verdient. Vielleicht schon ältere Leute, die 40 Jahre schon gearbeitet haben, in Rente sind, ein Haus gebaut haben, eine Familie großgezogen haben, vielleicht auch mit Krankheiten schon gekämpft haben und denken, allmählich ist mir das auch ruhig gegönnt, so ein All-Inclusive-Urlaub, nur nicht halt eine Woche, sondern ewig. Als ich darüber nachdachte, dann hatte ich genau ein anderes Gefühl. Also ich dachte, ich habe es da überhaupt nicht verdient hinzukommen, in die Herrlichkeit. So die letzten Wochen und Monate habe ich die ersten Bücher der Bibel gelesen. Das sind die fünf Bücher von Mose. Und wenn man dort liest, was Gott tut und wie er eigentlich ist, dann dachte ich, Gott ist der Herrscher oder quasi der Besitzer vom Himmel, dann habe ich es niemals verdient, da zu ihm zu kommen. Gott befreit das Volk Israel aus Ägypten, die waren dann gefangen als Sklaven und er befreit die von dort und sagt, ich schicke euch oder ich führe euch in ein verheißenes Land, in ein Land, dort wird es euch gut gehen. Und auf dem Weg durch die Wüste fängt das Volk an, immer wieder zu meckern und sagt, Gott, was soll das? Wir haben nur dieses Manna zu essen. Das war Brot, das Gott vom Himmel regnen lassen hatte. Wir wollen Fleisch. Warum haben wir nicht genug zu trinken? Und warum sollen wir hier in der Wüste umkommen? Sie vertrauen nicht mehr Gott und fangen immer wieder an zu meckern. Und Gott straft die. Gott schickt Plagen, eine Pest. Und 20.000 Menschen sterben. Und das nicht nur einmal, sondern weil das Volk Gott nicht vertraut, straft Gott das Volk und viele Menschen sterben immer. Und wenn ich dann selbst an mich denke, wie oft meckere ich? Wie oft vertraue ich Gott nicht? Warum lebe ich eigentlich noch? Ein anderes Beispiel vielleicht, da ist jemand, der am Sabbat, quasi am siebten Tag der Woche Holz sammelt. Und Gott hat dem Volk das Gebot gegeben und sagt, an dem Tag sollt ihr nichts tun. Das ist ein heiliger Tag, da sollt ihr nichts tun. Und ein Mann, der sammelt aber Holz, und die anderen sehen das und gehen zu Mose und sagen, der hat Holz gesammelt. Mose sagt das Gott sagt, steinig den. Ich habe gesagt, ihr sollt das nicht tun und der hat es trotzdem getan. Und wenn man darüber nachdenkt, der hat auch nur Holz gesammelt, aber es war ein Gebot von Gott und er war Gott nicht gehorsam. Und wenn ich dann denke, wie oft bin ich Gott nicht gehorsam? Und wenn man sich da so diese Bücher durchliest, dann denke ich, Gott, du müsstest mich schon mindestens 100 Mal getötet haben. Aber ich lebe, ich spreche heute zu euch und ja, ich bin noch nicht tot, aber dann denke ich einen Schritt weiter und denke, gut, aber dann habe ich es nicht verdient, in den Himmel zu kommen, in die Herrlichkeit, zu Gott. Es ist ja genauso, als ob ein Bauarbeiter ja quasi irgendwo arbeitet, voller Schmutz ist, voller Staub, vielleicht ja einfach mit Dreck ist und dann versucht, in den Königspalast zu kommen. Die werden sagen, nee, du nicht. Du bist voller Dreck. Und genauso ist das mit uns Menschen, wo da, ich denke an mir, so voller Sünde und ich versuche in den Himmel zu kommen. Und da wohnt Gott, der komplett rein ist, der komplett sündlos ist. Der Besitzer ist quasi von dem Himmel und der eigentlich sagt, nee, du nicht. Die Bibel gibt uns aber da ermutigende Worte. Und ich denke auch gerade in dieser Adventszeit ist man immer wieder ausgerichtet oder denkt über Jesus nach, der gekommen ist. Und wir lesen in Römer 8, Vers 1 in dem ersten Teil, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus sind. Wir hatten vor 2 Wochen das Tauffest hier in der Gemeinde gefeiert und 14 ja, Menschen, Ältere und Jüngere, haben bekannt, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube, dass er wirklich gelebt hat und dass er für mich gestorben ist. Und die Bibel sagt, wenn du das glaubst, genauso wie in diesem ersten Vers, den ich vorgelesen habe, wer glaubt an den Sohn, den Gott gesandt hat, der wird ewig leben, der wird keine Verdammnis haben. Und das ist auch quasi so der erste Teil von diesem Vers, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch. Wenn wir daran glauben, ja, dass Jesus gelebt hat und an ihn glauben, dann wohnt Jesus in uns. Und dann haben wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wenn man vielleicht an das Wort Hoffnung denkt, dann, ja, weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber als ich zum Beispiel zur Schule ging, vielleicht verdeutliche ich das einmal mit einem Beispiel. Als ich zur Schule ging, hatte ich auch immer wieder Hoffnung. Und zwar manchmal vielleicht auf gute Noten, aber manchmal auch, dass die Lehrer krank sind. Ist vielleicht nicht so gut, dass man denkt, also dass man sich wünscht, dass andere krank sind, aber man wollte denen nichts Schlechtes, aber man wusste, was das für Konsequenzen für den Schüler hat, quasi, dass man eventuell Freistunden hat oder Vertretungsstunden. Und wir hatten eine Lehrerin bei uns, ich nenne die mal Frau Schulz, die war dafür zuständig, um zu schauen, wer von den Lehrern ist da, wer hat sich krank gemeldet, und die hat dann den Plan geschrieben, der hieß Vertretungsplan. Und quasi dort konnten wir immer gucken, wer von den Lehrern ist da und wer nicht. Und früher war das noch nicht so technisch ausgereift. Dann wurden immer morgens Zettel ausgedruckt und in so einem Glaskasten aufgehängt. Und als ich auch teilweise mit dem Bus zur Schule gefahren bin, war man oft zu früh da. Und dann so eins der ersten Dinge, die man getan hat, ist sofort zum Vertretungsplan gegangen. Und geschaut, habe ich heute frei oder nicht. Man hatte eine Hoffnung auf diese Freistunden. Und oft wurde dieser Plan noch nicht gewechselt und dann musste man warten. Und man hat sich immer umgeschaut, wann kommt diese Frau Schulz? Frau Schulz, die quasi die Hoffnung auf die Freistunden uns gibt. Und irgendwann kamen die, alle Schüler haben sich schon um den Vertretungsplan gedrängt. Und dann, entweder, wenn die den Plan dann gewechselt hat, entweder hörte man so ein Stöhnen, ach, nichts frei, oder halt... einige sich gefreut haben, letzte beiden frei, kann früher nach Hause, ein bisschen Mittagsschlaf vorziehen. Oder Mathe-Test fällt heute aus, weil der Lehrer nicht da ist. Und genauso wie diese Frau Schulz die Hoffnung für mich und vielleicht für viele andere auf Freistunden war, spricht halt dieser Vers auch hier, Christus in euch, Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Frau Schulz, die hat aber meine Hoffnung nicht immer erfüllt. Manchmal hat die da auch Pläne hingehangen, wo ich keine Freistunde oder Vertretungs, ein anderer Lehrer die Stunden ersetzt hat. Und wenn wir auch so vielleicht in unserem Alltag denken, ist das so, man hofft vielleicht auf gewisse Dinge. Weiß nicht, vielleicht ist das ein Ausbildungsplatz oder einen neuen Beruf. Man backt einen neuen Kuchen und hofft, dass der gelingt. Aber manchmal geschieht das nicht. Man hofft wirklich darauf, dass, vielleicht hat man einen Einstellungstest und hofft, dass man jetzt diesen Ausbildungsplatz bekommt, aber dann kommt eine Absage. Der Kuchen ist eingegangen oder halt ist nicht gelungen. Und man denkt, ich habe doch wirklich gehofft, aber es ist nicht passiert. Wie ist das dann jetzt hier in diesem Vers gemeint? Der sagt, wer an Jesus glaubt, der hat Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ist das nur ein Hoffen? Ist das so 90%ig? Oder können wir sagen, wir kommen 100% in den Himmel? Als ich mir das Wort nochmal genauer angeschaut habe und so diesen nochmal geguckt habe, was heißt das Wort eigentlich im Urtext, da habe ich dieses Wort Elpis gefunden. Das Wort Elpis ist griechisch und heißt Hoffnung. Und als ich diese Definition von dem Wort nachgeschaut habe, da stand, dass quasi Elpis bedeutet oder die Hoffnung, dass es eine frohe Erwartung von etwas Gutem ist, mit der Zuversicht, es zu erhalten. Also eine frohe Erwartung von etwas Gutem, in unserem Fall hier in diesem Vers ist das der Himmel, das Gute, das der Himmel, der auf uns wartet, und mit der Zuversicht, es zu erhalten. Und das hat mich richtig ermutigt und gefreut, dass man wusste, es ist nicht nur ein Hoffen, vielleicht ein banges Hoffen, sondern wir können zuversichtlich sein und wir einfach mit einer Gewissheit wissen, wir kommen einmal in den Himmel, wenn Christus in uns ist. Was erwartet uns in dem Himmel? Das ist vielleicht so die nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich im Urlaub fahre, dann schmeiße ich oft das Internet an und google den Urlaubsort, lese mir Erfahrungsberichte durch, Tipps, wo soll ich essen gehen, welcher Strand ist schön, welches Museum kann ich mir anschauen. Oder ich frage Bekannte, von denen ich weiß, die waren schon mal in dieser Stadt oder in dieser Region gewesen. Und die empfehlen mir dann so ein paar Dinge und sagen, das ist gut, da lohnt sich das hin oder das mach lieber nicht, das war unnötig. Dann kann ich mir schon mal so ein Bild davon machen, was mich erwarten wird. Wenn ich jetzt quasi bei Google eingebe, so wie ist es im Himmel, dann werde ich eigentlich so gut wie keine Erfahrungsberichte finden von Leuten, die sagen, ich war schon mal da. Oder die schreiben, das und dort wird so, das und das wird da so sein. Da lohnt es sich auf jeden Fall hin. Ich wüsste jetzt auch von niemandem aus unserer Gemeinde, der sagt, ich war da schon mal, Willi. Ich kann dir sagen, wie es im Himmel ist. So die ich fragen kann hier aus unserer Runde und sage, wie ist es da, lohnt es sich dahin? Aber es ist gut, dass die Bibel uns schon mal so einen Vorgeschmack gibt auf den Himmel. Ich glaube, wir werden das nicht ganz erfassen können, was uns einmal erwarten wird. Aber die Bibel gibt uns schon mal so einen Vorgeschmack, um unsere Vorfreude zu stärken, dass wir uns schon auf den Himmel freuen können. Und ich möchte gern 3 Punkte einmal durchgehen, was uns einmal so im Himmel erwartet. Die Bibel spricht noch viel mehr, aber ich habe mich auf diese 3 Punkte beschränkt. Dazu möchte ich auch ermutigen, vielleicht auch zu Hause nochmal selbst, die Bibel zu studieren und zu hinterfragen, was erwartet mich im Himmel. Die Herrlichkeit ist ein Ort, an dem wir uns erfreuen werden. Ich möchte 2 Verse vorlesen aus Jesaja 65, 17 und 18. Da steht, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt, und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Die Bibel spricht darüber, dass es etwas Neues sein wird. In 1. Korinther 2, Vers 9 lesen wir, dass geschrieben steht, was noch kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, es wird etwas Neues sein. Was wir einfach bestaunen werden. Wir waren dieses Jahr mit meiner Frau in Island gewesen und es ist ein Land, ja, das nicht so dicht bevölkert ist und es sind viele, ja, man kann viel Natur bestaunen, es sind Wasserfälle, Vulkane, ja, weite Landschaften einfach. Und manchmal saß man so und dachte, hier könnte ich 3-4 Stunden sitzen bleiben und das einfach nur bestaunen. Aber wir mussten immer weiter und konnten das nicht immer ja, komplett genießen. Und ich glaube, so wird es dann im Himmel nur noch viel mehr sein, dass wir das bestaunen werden, was Gott macht. Die Bibel sagt hier, dass es steht, ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Gott macht den Himmel so, dass wir uns daran erfreuen werden. Wir kennen das vielleicht, wenn wir zu Eltern oder Schwiegereltern fahren. Ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren verheiratet. Und zwischendurch fährt man dann zum Mittag- oder Abendessen dahin. Und man merkt, die Eltern geben sich Mühe, ja, dass man sich freut. Es wird oft das Essen gekocht, wo die Mutter weiß, das hat er schon, das mochte der schon immer. Und warum? Damit wir es genießen, dass wir uns erfreuen an dem. Und so wird es nur noch viel mehr im Himmel sein, wenn wir dorthin kommen. Gott wird Dinge machen, dass wir uns daran erfreuen. Ein zweiter Punkt ist, den wir über die Herrlichkeit lesen. In der Herrlichkeit, da werden wir mit Gott leben und nicht mehr leiden. Ich möchte ein Vers oder zwei Verse aus Offenbarung vorlesen. Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Da steht, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er, also Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. In diesen Versen lesen wir, dass Gott bei den Menschen wohnen wird. Ich hatte anfangs darüber geredet, dass ich gesagt hatte, ich habe es eigentlich nicht verdient, in den Himmel zu kommen, weil ich so ja, eigentlich sündhaft bin und Gott so rein ist. Und bei diesem Gott werden wir wohnen, mit ihm leben. Eigentlich unvorstellbar. Wir kennen vielleicht auch dieses Lied, den ersten, den ich sehe, der soll Jesus sein. Auch so ein Wunsch, den wir haben, wenn wir in den Himmel kommen, wir wollen Jesus mal direkt sehen. Wir können durchs Gebet immer wieder zu ihm sprechen, aber vielleicht habt ihr auch dieses Verlangen, dass man sagt, ja, ich will Jesus am liebsten nochmal in die Augen einfach Dankeschön sagen für das, was er für uns getan hat. Ich weiß nicht, was ich tun werde, ob ich vor ihm hinfallen werde und sage, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass ich ja wieder eine Beziehung zu Gott haben kann, dass ich hier im Himmel sein kann. Auf jeden Fall werden wir mit Gott leben, werden Jesus sehen. Der zweite Aspekt ist, der in diesen Versen hier betont wird, wir werden nicht mehr leiden. Es wird kein Schmerz sein, kein Leid, keine Krankheit. Und ich denke, hier in diesem Raum sind viele Menschen, auch vielleicht gerade von den Älteren, die viel Leid gesehen haben, wahrscheinlich viel mehr als ich. Dadurch, dass ich aber Krankenpfleger bin, würde ich sagen, ich habe auch schon teils Leid gesehen. Und dadurch, dass ich auch auf Intensivstationen gearbeitet habe, auch jetzt dürfen wir mit Menschen arbeiten, ja, die stark eingeschränkt sind. Wenn wir quasi nicht da wären, dann würden die nicht überleben oder könnten eventuell nicht überleben. Und dadurch, würde ich sagen, habe ich auch schon vieles gesehen, was, ja, wo Menschen einfach leiden. Ob das auf der Intensivstation war, wo Menschen einfach Schmerzen hatten, die sich gequält haben. Und man, wenn man mit denen gesprochen hat, dann haben die gesagt, ich will nicht mehr. Ich habe jetzt nicht nur einen Tag Schmerzen, vielleicht nach einer OP, sondern das geht schon über Wochen, über Monate. Und ich bin ausgelaugt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die einfach geleidet haben. Ja, auch jetzt, dass, wenn wir Menschen betreuen quasi, auch teils Kinder, die starke Einschränkungen haben, wo man weiß, diese Kinder werden wahrscheinlich nie das Laufen erlernen, viele andere Dinge nicht machen können. Und wenn ich dann denke an den Himmel, da wird es das alles nicht mehr geben. Im Himmel bin ich arbeitslos. Nicht, dass ich mich darüber freue, aber ich freue mich, da wird es keine Kranken geben. Im Himmel, da werden diese Menschen, die gelitten haben, nicht mehr leiden. Da werde ich vielleicht mit den Kindern, die wir betreuen, die jetzt nicht laufen lernen, vielleicht werde ich mit den Trampolin springen oder vielleicht wird Gott was anderes vorbereiten, was noch viel schöner ist als ein Trampolin, was wir dort genießen werden. Und darauf können wir uns schon mal freuen, dass wir im Himmel nicht leiden werden. Ein dritter Punkt, den ich gern nochmal ansprechen möchte, ist in der Herrlichkeit, da sind wir zu Hause. Petrus schreibt an viele verschiedene Gemeinden und da möchte ich einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 11. Da steht, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Und dann spricht er so verschiedene Ermahnungen aus und ermutigt die. Das waren Menschen, die zu Jesus gekommen sind, an ihn geglaubt haben und dafür verfolgt wurden, denen es nicht so gut ging. Und er sagt, lebt nicht so wie die anderen. Und auch wenn euch andere schlecht behandeln, tut Gutes. Versucht da trotzdem Gutes zu tun. Und dann richtet er den Blick von den Menschen nochmal aus und sagt, weil ihr hier nicht zu Hause seid, ihr seid hier nur Gäste und Fremdlinge. Das alles, was ihr jetzt vielleicht erleiden müsst, das ist nur vorübergehend. Im Himmel, da werden wir zu Hause sein. Wenn ich mich dann nochmal so selbst hinterfrage, lebe ich das auch so, dass der Himmel mein Zuhause ist? Wenn mich das jemand fragen würde, Willi, wo bist du zu Hause? Dann würde ich sagen, in Detmold. Ja, ich genieße das Leben hier auf Erden. Man versucht es sich angenehm zu machen, hat geheiratet, man hat eine schöne Wohnung, man ist auch irgendwie im Alltag drin und plant die nächsten Wochen, die nächsten Tage schon, nächstes Jahr wollen wir eventuell im Urlaub fahren oder sonst was. Ja, man denkt irgendwie kaum an den Himmel. So, die letzten zwei Wochen würde ich mich wahrscheinlich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Wir als Jugend haben uns damit noch einmal beschäftigt, auf der Taufe nach Feier. Dann könnte ich vielleicht an einer Hand abzählen, wo ich sagen würde, so oft habe ich an den Himmel gedacht, dass das mein Zuhause ist, dass ich mich schon freue auf mein Zuhause. Normalerweise freut man sich ja immer wieder auf sein Zuhause. Aber mir geht es kaum so, dass ich sage, irgendwie, ja, dass man darauf ausgerichtet ist oder dass ich täglich daran denke. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da anders. Vielleicht gibt es einige, die sagen, ich bete jeden Morgen dafür. Deswegen finde ich das aber auch gut, dass die Bibel uns darauf nochmal ausrichtet und sagt, vergisst nicht, das ist hier nur vorübergehend, sondern im Himmel, da seid ihr eigentlich zu Hause. Auf der Taufe nach Feier haben alle, die sich, also wir als Jugend haben die Taufe nochmal so anschließend nochmal ein wenig gefeiert. Und da haben alle, die sich getauft haben, so einen kleinen Eislöffel bekommen. Und die anderen von den Jugendlichen, die haben so einen Teelöffel bekommen und in die Hand und so während der ganzen Veranstaltung. Und das sollte einfach nochmal symbolisieren, es kommt später noch was. Und so ist das vielleicht auch oft, wenn wir irgendwo essen und da so ein Teelöffel liegt, dann wissen wir nach dem Hauptgang, da kommt noch was. Darauf kann ich mich auch noch mal freuen. Da lasse ich lieber noch ein bisschen Platz im Magen, weil da wird noch was Schönes kommen. Und so ist das vielleicht auch eine kleine Eselsbrücke, die wir in unserem Alltag haben können. Wenn wir einen Teelöffel sehen, vielleicht am Esstisch, dass wir uns dann immer wieder darauf noch mal ausrichten und wissen, es wird später noch mal was kommen. Es wird ein großer Nachtisch kommen. Und darauf können wir uns freuen und einfach dann darauf nochmal ausrichten. Ich möchte vielleicht nochmal ein wenig zusammenfassen, diesen Vers, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus ist gekommen auf diese Erde, daran denken wir jetzt in der Adventszeit, um für uns zu sterben, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können, damit wir leben können. Und wenn Jesus in uns wohnt, in dir lebt, in mir lebt, dann haben wir diese Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das ist nicht nur ein banges Hoffen, sondern wir können zuversichtlich sein und die Gewissheit haben, dass wir dann in die Herrlichkeit kommen. Und die Herrlichkeit wird ein Ort sein, wo wir mit Gott leben werden, wo alles herrlich sein wird, wo kein Leid mehr sein wird. Und da ist unser Zuhause. Der Weg ist das Ziel. Damit haben wir so quasi gestartet. Und die Bibel sagt, wir haben ein Ziel. Und vielleicht ist dann dieser Spruch nicht eher, der Weg ist das Ziel, sondern vielleicht sollten wir uns lieber fragen, beeinflusst der Weg, beeinflusst das Ziel unseren Weg im Alltag? Ich werde auf diese Frage nicht mehr in der Predigt eingehen. Und das ist vielleicht ein Punkt, mit dem wir uns auch weiter in diesem Gottesdienst beschäftigen werden, dass wir uns fragen, beeinflusst dich das, dass man einmal in den Himmel kommt? Lebst du dadurch anders? Richtest du dein Leben dann anders aus? Ich möchte euch aber auch nochmal gern dazu ermutigen, vielleicht sich selbst auch nochmal zu hinterfragen. Ich weiß, ich komme einmal in den Himmel. Gott, so derjenige, der an Jesus glaubt, Gott bereitet da was Herrliches für mich vor. Wie beeinflusst mich das in meinem Alltag? Sollte ich vielleicht Dinge lieber ein wenig anders machen? Wir werden jetzt als Jugend ein Lied singen, in dem es auch darum geht, um den Himmel. Anschließend wollen wir gern gemeinsam eine Anbetungszeit haben, wo wir Gott in einigen Liedern loben wollen für das, was er für uns vorbereitet hat. Und danach möchten wir das auch gern praktisch noch machen in einem Gebet oder in Gebeten, dass wir Gott dafür loben, nochmal für das, was er schon, wie gesagt, für uns vorbereitet.